Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden. Der Satz stammt von Rosa Luxemburg. Den kennen viele, aber beherzigt wird er von vielen eben nicht. Die Meinungsfreiheit nach Artikel 5 Grundgesetz ist keine Einbahnstraße, wird aber oft so verstanden. Für den demokratischen Diskurs ist das reichlich unbekömmlich. Der Artikel 5 sagt auch noch, dass Meinungsfreiheit endlich ist, dort wo andere in den Dreck gezogen werden. 75 Jahre Grundgesetz, wie steht es um die Meinungsfreiheit? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Florian Schröder ist bei uns, Kabarettist, Autor, Kolumnist, Hörfunk- und Fernsehmoderator. Im ersten präsentieren Sie das Satireformat Schröder darf alles. Buch haben Sie auch geschrieben. Schluss mit der Meinungsfreiheit heißt es. Philo Bartenberg, seit gestern, deswegen müssen wir es erwähnen, Mitglied der CDU, schon länger Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz in Berlin. Davor waren Sie Vizepräsidentin des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Helene Bobrowski ist stellvertretende Chefredakteurin von Table Briefings. Das ist ein digitaler Newsletter für Politik und Wirtschaft. Und schließlich Wolfram Eilenberger ist bei uns Philosoph und Schriftsteller. Sie moderieren unter anderem auch eine Fernsehsendung, die nennt sich Sternstunde Philosophie und wird im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt. Herr Schröder, man wird doch wohl noch sagen dürfen, dass bei uns Meinungsfreiheit herrscht.
Ist das so? Das ist definitiv so, ja. Ich finde ja immer, man sollte sehr skeptisch werden, wenn jemand Sätze beginnt mit, man wird ja wohl noch sagen dürfen, dann weiß man meistens, es kommt irgendein Dreck. Das ist fast immer die Ankündigung. Aber der Satz, man wird ja wohl noch sagen dürfen, dass es Meinungsfreiheit gibt, ist völlig richtig. Es gibt Meinungsfreiheit, es gibt sie vielleicht sogar deutlicher und mehr denn je. Und es gibt auch Leute, die sie in einem Maß für sich nutzen, bei dem man den Eindruck hat, dass sie zwischen Meinungsfreiheit und Hass nicht unterscheiden können. Und da gibt es einen großen Unterschied in meinen Augen.
Frau Bartenberg, es wird ja immer wieder gesagt, die Mainstream-Medien würden vorgeben, was man noch sagen kann, was man offen als Meinung sagen kann. Und wer dieser Meinung nicht ist, der hat eben nichts zu sagen. Was sagen Sie diesem Vorwurf oder diesen Leuten, die solche Vorwürfe erheben?
Ja, in der Tat wird immer wieder die Behauptung aufgestellt, man dürfe viele Dinge nicht mehr sagen und man wird ansonsten in eine bestimmte Schublade reingesteckt. Jetzt dem würde ich schon ausdrücklich widersprechen. Selbstverständlich darf man seine Meinung hier äußern. Es gibt eine rote Linie, die darf nicht überschritten werden. Und das ist, wenn ich mit meiner Meinung einen Straftatbestand verwirkliche. Das heißt, wenn ich jemanden beispielsweise beleidige oder wenn ich verbotene Symbole, denken wir an das Verfahren, was vor kurzem stattgefunden hat gegen gegen den thüringischen Landeschef Björn Höcke wegen Volksverhetzung. Erst dann ist sozusagen, wird die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Ansonsten darf man selbstverständlich hier alles sagen.
Frau Bobrowski, man hat ja das Gefühl, dass es aber schon aus sehr, sehr viel niederschwellig als sozusagen Bevormundung betrachtet wird. Ich glaube, eine Umfrage hat neulich gesagt, ein Drittel der Deutschen ist tatsächlich der Meinung, dass man seine Meinung nicht mehr offen sagen kann. Gibt es tatsächlich Bereiche, wo man das nicht mehr sagen kann? Oder ist das einfach eine Vorstellung, die mit der Realität in Wirklichkeit nichts zu tun hat?
Sie haben ja schon gesagt, man hat das Gefühl, das ist ein subjektives Empfinden, das die fast tatsächlich viele Menschen haben. Es gibt auch immer wieder Umfragen. Heute gab es gerade eine unter Schülerinnen und Schülern, die auch der Meinung sind, dass sie ihre Meinung, ein Drittel, glaube ich, sagt, sie trauen sich nur noch in der Schule, ihre Meinung zu sagen. Die anderen diskutieren das dann lieber zu Hause oder im Freundeskreis. Ich würde mich Frau Bartenberg anschließen. Natürlich kann man in Deutschland seine Meinung sagen, nur das wird teilweise verwechselt. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass sie unwidersprochen bleibt. Das ist oft eine Verwechslung. Wenn ich eine Meinung habe, heißt das nicht, dass die anderen nicken, sondern ich muss dann auch damit leben, dass andere wild den Kopf schütteln oder sagen, das ist falsch oder sonst was. Also ich glaube, unsere Fähigkeit, Widerspruch auszuhalten, ist geringer geworden und deswegen fühlen sich die Menschen sofort gecancelt, wenn sie Widerspruch bekommen. Trotzdem würde ich sagen, Politik und auch Medien müssen dieses Gefühl, auch wenn es in weiten Teilen nur ein Gefühl ist, ernst nehmen, dass die Menschen sich irgendwie ausgegrenzt und fühlen und dass man darüber spricht, warum ist das eigentlich so und vielleicht kannst du es auch mal anders ausprobieren. Ja, also gerade bei Schülerinnen und Schülern finde ich das schon bemerkenswert bis besorgniserregend, aber ein Gefühl heißt nicht, dass es stimmt.
Aber was hat sich da entwickelt, Herr Allenberger? Also ich sage, ich nehme meine Meinungsfreiheit in Anspruch. Wenn mir jemand widerspricht, fühle ich mich in meiner Meinungsfreiheit beschränkt. Das verstehe ich irgendwie nicht. Das klingt irgendwie unglaublich paradox. Und trotzdem glauben viele Leute, dass das so ist.
Nein, das ist ja ein Riesenmissverständnis. Bei der Meinungsfreiheit geht es ja nicht darum, dass es schön ist, für mich etwas äußern zu dürfen. Es ist ein Dienst am anderen. Er dient der Meinungsbildung von anderen Menschen. Das ist Meinungsfreiheit in einer Demokratie. Ich äußere mich öffentlich, damit andere mit meiner Meinung arbeiten können, die einen Kontrast erzeugt, die widersprechen kann. Insofern denke ich, wer Meinungsfreiheit richtig versteht, versteht sie dann richtig, wenn andere widersprechen und er sich darüber freut, weil dieses Widersprechen einen Erkenntnisprozess in Gang setzt.
Aber das ist vielleicht auch eine Entwicklung der vergangenen Jahre und auch des Internets, wo wir ja, sagen wir mal, eine tendenziell monologische Struktur haben, die für viele sehr selbstverständlich geworden ist, nämlich alle senden, also letztlich jeder, der irgendwo einen Account hat, kann senden, darf senden, tut es ja häufig auch unter Klarnamen. Und zunehmend gibt es da Menschen, die glauben, alles sagen zu können, auch die größten Beleidigungen, Volksverhetzung und was auch immer unter Klarnamen posten zu können. Und dadurch entsteht natürlich auch durch die isolierte Situation, man sitzt da am Laptop oder am iPhone und schreibt da seine Nachrichten ins Netz, entsteht offensichtlich auch so ein Eindruck, ich habe Recht. Und wenn ich etwas sage, dann muss das unwidersprochen stehen bleiben. Und vieles von dem, was da gesagt wird, ist ja auch nicht unbedingt so, dass es den Diskurs, den du zu Recht forderst, vorantreibt, sondern es sind eher Botschaften, von denen man denkt, es wäre besser, sie wären vielleicht nie gesendet worden. Und dadurch kommt so ein Gegeneinander auf und nicht mehr dieses fließende, ich sage was, du sagst was und dann kommen wir vielleicht zu einer höheren Erkenntnis.
Sagen Sie, also es gibt eine exzessive Art, Meinungen zu äußern, gerade im Internet. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht ja gesagt, also solange eine Meinung nur geäußert wird und nicht mit Taten versucht wird, die Ordnung des Grundgesetzes zu beseitigen, Rechtsgüter zu verletzen, zur Gewalt aufzurufen und die auch zu praktizieren, muss diese Meinung, auch wenn sie einem nicht passt und wenn sie auch völlig abwegig und blödsinnig ist, als Teil des geistigen Meinungskampfes ertragen werden. Das heißt also, dass die Meinungsfreiheit geht schon relativ weit in unserem Land, bevor es also strafbar wird.
Ja, das ist absolut richtig. Ich glaube, was die Schwierigkeit ist, dass grundsätzlich früher natürlich Gespräche im persönlichen Rahmen geführt worden sind, die meisten Gespräche. Das heißt, ich war gezwungen, mir die andere Meinung anzuhören und ich war auch gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, sei es nun positiv oder aber indem ich widersprochen habe, indem ich versucht habe, den anderen vom Gegenteil beispielsweise zu überzeugen. Nun habe ich aber mit diesen digitalen Kommunikationsmitteln die Möglichkeit, mich einem Diskurs zu entziehen. Ich kann eine Nachricht, eine Botschaft absetzen und muss mir das gar nicht mehr anhören. Ich werde auch da gar nicht zur Verantwortung gezogen, weil ich natürlich auch die Möglichkeit habe, unter einem Pseudonym beispielsweise bestimmte Botschaften abzusetzen. Das heißt, ich kann auch beispielsweise mich nur in bestimmten Bereichen aufhalten. Also ich suche mir meine eigenen Chatgruppen, ich suche mir meine eigenen Kanäle aus und bewege mich möglicherweise nur noch in einem bestimmten Bereich und habe gar nicht die Möglichkeit, mir andere Ansichten, andere Auffassungen anzuhören, mich damit auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, das finde ich grundsätzlich problematisch, wie gesagt, weil ich dann einfach nur noch ein einseitiges Bild habe von bestimmten komplexen Sachverhalten, wo man meint, man könnte mit relativ einfachen Lösungen dieses Problem beseitigen und muss mir gar nicht die Gegenargumente anhören.
Also diese Abkapselung oder Abschottungsprobleme im digitalen Raum, die sind sicher gegeben, die kennen wir mittlerweile ja auch alle, aber ich glaube, man muss noch mal in aller Robustheit darauf Wert legen, dass diese Meinungsfreiheit sehr, sehr breit auszulegen ist. Sie umfasst das Erbärmliche, das Falsche, das Unsinnige, das Verrückte. All das muss in einem demokratischen Raum möglich sein. Das liegt aus verschiedenen Gründen. Erstmal ist die Mutmaßung, dass wir noch gar nicht wissen, was die Wahrheit ist und dass wir auch fundamental in Dingen falsch liegen könnten, die wir jetzt für wahr halten. Und das Zweite, ich meine, das ist ganz wichtig und oft missverstanden. Menschen reden nicht miteinander meistens, um einig zu werden, sondern um Kontrast zu erzeugen. Ein Gespräch ist nicht dann misslungen, wenn der andere sagt, ich glaube dir immer noch nicht, sondern ich habe dich angehört, ich verstehe, wie du es jetzt siehst. Das heißt, die Freiheit ist immer die Freiheit, andere Perspektiven wahrzunehmen. Grundsätzlich andere Perspektiven. Perspektiven, die eine Zumutung sind. Und die Demokratie als Gelebte ist diese Zumutung des Aushaltens von Meinungen, mit denen ich nicht übereinstimme.
Das müssen wir die Leute nur noch dazu bringen, das auch genauso zu sehen. Ein Merkmal des liberalen Rechtsstaats, war neulich zu lesen, ist eben die Freiheit, auch dummes Zeug zu reden.
Ja, Richtig. Freiheitliche Gesellschaft, das ist, es gibt keine Pflicht zum Klugsein. Ja, da würde ich auch immer drauf beharren. Ist natürlich schöner, sich mit klugen, oder ich finde es interessanter, sich mit klugen Menschen zu unterhalten, aber jeder hat die Freiheit, auch was Dummes zu sagen. Aber ich finde das, was Sie gesagt haben, die Zumutung, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich habe aber den Eindruck, um nicht zu sagen das Gefühl, dass die Bereitschaft, Zumutungen zu ertragen, geringer wird. Es gibt schon ein Bestreben zum Konformismus, und zwar in allen Gruppen. Also das merkt man auch hier in Berlin. Ja, also dieses, man ist sich am liebsten einig. So. Und diese Art von Diskussion, die man hat, und dann sagt einer was, und dann ist es manchmal so, dass dann 3-4 Leute dabei sitzen und alle nicken. Und dann denke ich, kann das eigentlich sein, dass hier wirklich alle einer Meinung sind? Das kann ja fast nicht sein. Oder dann hat man die Gruppe falsch ausgewählt, weil sie einfach nicht divers ist, nicht vielfältig ist, sondern irgendwie alle den gleichen Erfahrungshorizont haben. Aber eine bereichernde Debatte, eine Bereicherung für den eigenen Geist, ist ja, Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven zu haben. Und wenn man mit unterschiedlich auf etwas schaut, ist meistens eben auch das Ergebnis ein bisschen anders. Und man sieht andere Dinge, die der Nachbar oder die Nachbarin vielleicht nicht sieht. Insofern, das ist aber dann, diesen Widerspruch auszuhalten, fällt offensichtlich vielen schwer. Es gibt ein ausgesprochenes Harmoniebedürfnis, auch bei jungen Leuten. Also den Streit als was Konstruktives zu begreifen, das ist eigentlich verschwunden. Das sehen wir, wenn wir über Politik reden. Parteien haben riesige Angst davor, dass man ihnen Streit nachsagt, weil es sofort einen destruktiven Charakter hat, weil man irgendwie so. Und lösungsorientiert heißt irgendwie harmoniebedürftig, und wir schaffen das zusammen. Und das ist aber in meinen Augen nicht richtig, weil man ja Meinungen hart auch gegeneinander prallen lassen muss, um dann zu gucken, was ist eigentlich der beste Weg. Also mein Appell ist eigentlich, man kann sich auch mal trauen, mehr zu streiten.
Keine Regel ohne Ausnahme. Harmonie, was haben Sie noch gesagt? Man soll einig sein, man soll Konformität herrschen. Ausnahme, die Ampel. Da ist genau das Gegenteil der Fall. Da sehnt man sich vielleicht der Bundeskanzler sehnt sich nach Einigkeit. Aber alle anderen machen genau das Gegenteil, sondern zeigen in der Öffentlichkeit Streit. Ist das insofern auch vielleicht sogar eine kulturelle Errungenschaft, dass sich die Ampel so in den Haaren legt, wenn alle anderen nach Konformität und nach Harmonie streben?
Na, wenn es mal ein Streit wäre, der so produktiv und lebendig ist, wie Sie ihn gerade versuchen darzustellen. Aber das scheint ja häufig ein eher destruktiver Streit zu sein. Nicht daraus, dass man nach einer höheren oder besseren Erkenntnis strebt, sondern eigentlich nur in dem Bestreben, dass drei einzelne Mitglieder einer Koalition versuchen, ihre eigenen Ziele gegen die anderen durchzudrücken. Und da ist der Erkenntniswert manchmal ein bisschen beschränkt. Aber tatsächlich würde ich gerne hier noch anschließen, denn diese Freiheit, der Meinungsfreiheit, auch absoluten Schwachsinn zu erzählen, das haben wir ja neulich gerade gesehen, als in Hamburg für das Kalifat demonstriert wurde. Ne? Kalifat ist die Lösung. Und da kann man ja ganz klar sagen, das ist absoluter Schwachsinn. Aber man muss auch hier sagen, auch das gehört zur Meinungsfreiheit. Und es ist gut so, auch wenn es so absurd und blödsinnig ist, wie es ist, es ist gut, dass man es sagen darf, dass jeder in Deutschland das Kalifat ausrufen darf, wenn er das möchte, wirkungslos in der Sache, aber laut. So. Und ich bin ja der Auffassung, auch vom Schwachsinn profitieren wir. Das heißt, auch vom Schwachsinn...
Das behauptet der Satiriker
jetzt. Sagt der Satiriker, der ausnahmsweise nicht sich selbst meint, auch wenn es wirklich der Fall ist. Also auch das, was gesagt wird, wovon wir sagen, was soll das, kann ja etwas sein, was für uns befruchtend ist, weil wir uns daran abarbeiten können, was auch immer. So. Und was macht die Politik? Sie reagiert genauso, wie Sie den gesellschaftlichen Zustand beschrieben haben. Wann immer irgendetwas passiert, was scheinbar an der Grenze ist, ist nicht die Aufforderung der Politik, wie müssen wir uns damit auseinandersetzen oder müssen wir nicht, sondern es ist sofort da, der Ruf nach dem Verbot. Das müssen wir verbieten. Und Leute, die sonst immer sagen, es darf nichts verboten werden, sagen beim Kalifat, muss sofort verboten werden. Und ich frage mich, was es zu einer Kultur eines Landes beiträgt, in der die Politik fast immer eine Antwort hat, nämlich wir prüfen ein Verbot. Alles muss verboten werden. Und da glaube ich, dass das einzahlt auf eine Stimmung, in der man weniger bereit ist, sich mit Fremdem, auch fremden Gedanken, fremden Ideen, fremdem Blödsinn mindestens auseinanderzusetzen, um zu einer neuen Erkenntnis zu kommen.
Und das wirkt dann oft sehr unsouverän, ungefestigt, verängstigt. Und ich meine, wenn wir von Vorverständigkeit sprechen hier, wir feiern 75 Jahre Grundgesetz, ein Drittel der Bevölkerung dieses Landes feiert nicht 75 Jahre Grundgesetz, sondern 34 Jahre Grundgesetz. Und diese Menschen haben eine biografische Erfahrung, in denen verordnete Wahrheit, verordnete Sprechmuster, verordnete Weisen, sich zu artikulieren, Teil ihrer Alltagserfahrung waren. Und nicht nur Teil der Alltagserfahrung, verängstigter Teil der Alltagserfahrung. Und in diesem Verhältnis, wenn wir das heute besprechen, denn das wird man ja wohl noch sagen dürfen, das ist natürlich auch eine Stimmung, die man, glaube ich, im Osten besonders stark fühlt, die man sehr ernst nehmen muss und die natürlich biografisch getränkt ist. Mhm. Diese Menschen haben die Erfahrung, in einem System gelebt zu haben, in dem genau dies ihr Alltag war. Das darf man bei dieser Diskussion ja, gerade in Deutschland nicht vergessen.
Abgeholt, im Gegensatz von vor 35 oder 40 Jahren.
Sicher, aber die Sensibilität zum Beispiel für Sprachnormen, für Sprachverordnungen von oben ist in gewissen kulturellen Räumen anders als in anderen. Ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich, ich würde das mutmaßen, alle vier hier in Westdeutschland sozialisiert worden, wenn Menschen aus Ostdeutschland merken, dass man ihnen gewisse Sprachmuster vorschreibt, glaube ich, dass man aus einer biografischen Prägung eine andere Reaktion darauf zeigt.
Das war auch Bestandteil einer Sendung vorgestern. Genau, haben wir nämlich vier Menschen aus Ostdeutschland eingeladen. Da ging es auch um das Thema Grundgesetz 35 oder 34 Jahre beziehungsweise 75 Jahre. Da wir jetzt schon mal bei Denkmustern, Meinungsfreiheit oder der Frage, wie wir in der Politik umgehen, Frau Badenberg, in Berlin hat ja Ihr Kollege, der Kultursenator Joe Cialo, versucht, die Kulturförderprogramme insofern zu modifizieren, dass er gesagt hat, da muss eine Antisemitismusklausel rein. Wer den Staat Israel in Frage stellt, wer antisemitische Äußerungen von sich gibt, der wird nicht mehr gefördert, diese Institution. Da hat es dann Protest gegeben. Einmal hat man gesagt, wieso nimmt man nur ein Diskriminierungselement, nämlich den Antisemitismus, her? Warum nur in der Kultur? Und auch die Frage, wo beginnt eigentlich Antisemitismus, ist ja auch eine Definitionsfrage. Haben Sie da mit dem Problem Meinungsfreiheit, sind Sie da vielleicht etwas unsensibel umgegangen?
Ich würde gerne zunächst erstmal auf den Grundgedanken eingehen, der bei dieser Debatte oder der für den Kultursenator eine große Rolle gespielt hat und den ich absolut unterstütze. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir alle keine Organisation, keine Gruppierung, keine Einzelpersonen finanziell, staatlich finanziell unterstützen wollen, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Das ist ja auch der Grundgedanke, der eine Rolle gespielt hat, weshalb die Bundesregierung, das war im Dezember letzten Jahres, das Stiftungsfinanzierungsgesetz verabschiedet hat. Da ging es um eine ganz bestimmte politische Stiftung, oder eine parteinahe Stiftung, die man finanziell nicht unterstützen wollte und weshalb man überlegt hat, wie kann man sozusagen diesen Ausschluss rechtfertigen. Natürlich, da gibt es die Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts, es gibt den Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes, dass solche Ausschlüsse natürlich nur auf einer gesetzlichen Grundlage erfolgen können. So, also der Gedanke ist, der Staat kann keine Extremisten finanziell unterstützen. Und dazu gehören natürlich auch Antisemiten. Dazu gehören Rechtsextremisten genauso wie Linksextremisten. Dazu gehören Islamisten, sonstige Demokratiefeinde und insofern auch Antisemiten. Insofern ist der Grundgedanke natürlich richtig. Und in der Tat, das kann keine Regelung sein, die nur für einen Bereich gilt, sondern die muss ressortübergreifend sein. Ich will genauso wenig in der Justiz sozusagen verfassungsfeindliche Gruppen und Organisationen und Einzelpersonen finanziell unterstützen. Wir haben ja auch unterschiedliche Träger. Das Gleiche gilt für den Bereich Bildung, das Gleiche gilt für alle anderen Ressorts auch. Dafür braucht es eine gesetzliche Grundlage und das werden wir auch im Land Berlin durch eine entsprechende Demokratieklausel, in der Tat, das wäre zu kurz gegriffen, das nur auf die Antisemiten zu beschränken, durch eine Demokratieklausel einzuführen.
Aber dafür muss es ja eine Definition geben. Wer gibt die dann vor?
Also wer auf dem Boden, wie gesagt, das Stiftungsfinanzierungsgesetz hat eigentlich, das ist ja eine Regelung, die von den Ampelparteien erarbeitet worden ist, wer nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Das heißt, wer verfassungsfeindliche Bestrebungen, und da gibt es Definitionen, wer verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt.
Danach, wo kommen die Definitionen her? Wie belastbar sind sie? Wie umstritten sind sie? Und der Begriff Antisemitismus ist ein Wackelpudding, der sehr, sehr schwer an die Wand zu nageln ist und der instrumentell eingesetzt wird, um Menschen nicht zu fördern, um sie zum Schweigen zu bringen und um sie zu verängstigen. Das sind auch Tatsachen in diesem Land. Das heißt, gerade der Begriff Antisemitismus aus einem sehr guten Grund ist ein Begriff, den man sehr gerne fest hätte, den man in den öffentlichen Raum einbringt, um Macht auszuüben, auch um Schweigen zu erzeugen. Also, und das beobachten wir ja auch gerade.
Ich meine, die Behörde, bei der Frau Badenberg lange gearbeitet hat, der Verfassungsschutz, hat beobachtet auch Antisemiten und hat ein Instrumentarium, mit dem sie es tut, und eine Definition davon. Es gibt die Fälle möglicherweise, die Sie beschrieben haben, aber es gibt auch die Fälle der Documenta, wo wir ganz offensichtliche antisemitische Kunst haben. Es gibt in der
Kulturszene. Ich sage nicht, dass wir es feststellen können.
Nein,
sage nur, dass das nicht
meine nur, also wenn man, klar ist. Ich halte diese ehrlich gesagt, wenn ich das so sagen darf, diesen Vorwand, oder ich halte die Darstellung, dass man Antisemitismus nicht definieren könne, für einen Vorwand, um dieses Problem nicht anzugehen.
Das ist
nicht, es gibt so in der Kulturszene verbreiteten Antisemitismus, und ich finde es auch absolut richtig, dieses Problem anzugehen und nicht länger zu negieren. Nicht zuletzt aufgrund der Erfahrung der Documenta und vielen, vielen, vielen anderen Dingen, die wir in diesem Bereich sehen. Und dann einfach zu sagen, wir können es nicht definieren und deswegen lassen wir es, kann nicht die Antwort sein.
Es wurde in den Bundestag eine Klausel eingebracht, die zurückgewiesen wurde, weil die Definitionsprobleme offenbar waren, weil sich sehr viele jüdische Organisationen in Deutschland dagegen wehrten, in diesem Sinne als Antisemiten ausgegrenzt werden. Und nur um das Metathema zu sagen, die fragten nach der Definition. Die Definition ist selbst Teil der Meinungsäußerung und der Meinungsfreiheit. Sie kann nicht gesetzt werden. Sie ist selbst Teil des Diskurses und muss immer neu verhandelt werden.
Aber dann dasselbe haben Sie bei Rechtsextremisten, Linksextremisten und so weiter. Das sind alles Fragen, die in der Theorie, glaube ich, definiert werden können. Und dann ist die Frage, ist das dann auf den konkreten Fall anwendbar? Das ist aber ein Problem, mit dem Juristen immer zu tun haben. Es nennt sich Subsumption. Ja, man muss die abstrakte Norm auf den konkreten Sachverhalt runterbrechen. Und da gibt es auch nicht immer nur eine Entscheidung. Ja, das ist ja auch justiziabel, sprich gerichtlich überprüfbar, dass man sagen kann, na okay, ist es vielleicht in diesem Fall doch Kritik an Israel, die natürlich ihre Berechtigung hat, oder ist es der Antisemitismus, der nicht komplett von der Meinungsfreiheit, ehrlich gesagt, gedeckt ist, sondern eben oft auch im strafbaren Bereich stattfindet.
Das war ja vorhin auch von mir nochmal gesagt worden, in dem Moment, wo es zur Tat wird, dann ist es Volksverhetzung, das ist sowieso auch ganz klar.
Aber auch jenseits der Tat ist es Volksverhetzung.
Es geht ja um Kultur und Kunst auch. Da gibt es antisemitische Tendenzen in der letzten Zeit häufiger aufgetaucht. Helene Bobrowski hat ja ein Beispiel genannt. Man könnte auch die Schlussveranstaltung der Berlinale nennen. Jetzt ist es ja so, im Artikel 5, die Beschränkungen der Meinungsfreiheit, persönliche Ehre und so weiter, betreffen ja Rundfunk, Presse vor allen Dingen. Da gibt es ja noch einen Abschnitt 3, dass Kunst, Wissenschaft, Lehre und Forschung frei sind. Da gibt es diese Beschränkung, wenn überhaupt, nur in sehr viel beschränktem Maße. Ist es gut, dass gerade Kunst und Kultur da noch viel weniger sich beschränken müssen in ihrer Meinungsfreiheit und auch anecken können, selbst wenn dann solche Diskussionen entstehen, die wir gerade besprochen haben?
Das würde ich unbedingt sagen. Ja, das Essentielle daran ist ja die Tatsache, dass das, was die Kunst kann, im besten Fall, und wenn es handwerklich gut gemacht ist, etwas Einmaliges kann. Kunst kann das Gegenteil von dem sagen, was gemeint ist. Kunst kann beispielsweise im Rahmen einer Performance, ich könnte theoretisch im Rahmen eines Programms Antisemitismus verbreiten, Rassismus verbreiten, und es wäre ausschließlich eine Frage des Handwerks, ob deutlich wird, was ich will und wie ich es will. Und deswegen würde ich mich gerade in einer Zeit wie dieser, in der ich den Eindruck habe, dass wir dabei sind, den Kampf um die Anführungszeichen zu verlieren, eine Zeit, in der immer weniger Menschen unterscheiden können, was ist Kunst und was nicht, würde ich umso deutlicher dafür plädieren, dass es gerade dieses Sonderrecht mehr denn je braucht. Denn es ist nichts anderes als das Recht, Menschen zu irritieren und mehr Fragen zu stellen, als Antworten zu geben. Und das ist die essentiellste Aufgabe der Kunst. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf, ich finde, dass wir in den vergangenen Jahren etwas ziemlich Dramatisches erlebt haben. In meinen Augen haben wir erlebt, wie sich die Grenze von Politik und Kunst verschoben hat. Also früher durfte die Kunst alles und sie sollte auch heute alles dürfen. Und es gab einige Jahre in den vergangenen Jahren, hatte ich den Eindruck, während sich Künstler für jeden Furz entschuldigen und entschuldigen müssen und mit einem unerträglichen Bekenntniszwang durch die Welt laufen, haben Politiker Applaus dafür bekommen, für Sätze, die endlich mal jemand sagt. Da konnten die Rassismen verbreiten ohne Ende. Und das finde ich eigentlich dramatisch, weil da war plötzlich die Strenge der Politik bei der Kunst angewendet worden und die Freiheit der Kunst bei der Politik. Und das würde ich trennen wollen.
Wobei, wenn ich nur noch sagen darf, wir müssen schon unterscheiden zwischen der einen Frage, was ist die Kunstfreiheit, und der anderen Frage, wann wird Kunst staatlich gefördert. Ja, das sind schon zwei Dinge, die man unterschiedlich behandeln muss. Das eine ist staatliches Geld, wo man sagen kann, wollen wir das wirklich Projekten geben, die nicht auf dem Boden unserer Grundordnung stehen, ist eine andere Frage als, gibt es Kunst oder darf es Kunst geben? Und da bin ich halt ganz bei Ihnen, die provoziert, die auch über die Grenzen hinausgeht.
Ich würde gerne auf einen Punkt hinweisen, weil ansonsten, glaube ich, läuft die Diskussion aus meiner Sicht auch in die falsche Richtung. Ich bin schon ziemlich irritiert, als dass wir diese ganzen Diskussionen, wenn es um den Begriff Rassismus geht, wenn es um den Begriff Antisemitismus geht, all diese Fragestellungen, und dass es schwierig ist, diese Begriffe richtig zu definieren, welche Definition legen wir zugrunde, all diese Diskussion gab es nicht, als es um eine politische Stiftung ging. So. Sondern da war man sich sofort einig, das ist eine Stiftung, die will man auf keinen Fall finanziell unterstützen und da muss eine Regelung her. Jetzt ist plötzlich ist die Rede davon, dass es schwierig ist, den Begriff des Antisemitismus, den Begriff des Rassismus oder sonst was noch zu definieren. Dann würde ich ihm widersprechen. Nein, es ist nicht schwierig. Denn, wie gesagt, wir haben ja Institutionen. Wir haben Institutionen.
Die Institutionen lösen die Definitionsproblematik nicht. Die haben die Macht, sie durchzusetzen. Das heißt nicht, dass sie richtig sind.
Was heißt denn die Macht?
Ganz verschiedene Dinge.
Was heißt denn die Macht durchzusetzen? Sondern es gibt Institutionen, die entscheiden, wann sprechen wir vom Extremismus. Und Antisemitismus ist eine Ausprägung des Extremismus. Wann sprechen wir von Rassismus? Wann sprechen wir von Demokratiefeindlichkeit? Und sie haben in einem Rechtsstaat in Deutschland die Möglichkeit, gegen eine solche Entscheidung vorzugehen. Und das ist auch gut so und das ist auch richtig
so. Ich arbeite in einem Bereich und in einer Tradition, die sich darauf spezialisiert, institutionell festgelegte Definitionen in Frage zu stellen. Das macht Sokrates, wenn er sagt, ich glaube nicht, dass eure Definition richtig ist. Das haben Philosophen immer gemacht und sie haben meistens teuer dafür bezahlt. Was es aber geschehen ist, dass die Definition selbst fraglich, dass sie dynamisch wurden, dass sie sich selbst nicht verengt haben. Und es war die Frage nach spezifischen Räumen in unserer Kultur, die die bestehenden Normen in Frage stellen. Transgressive Räume können wir sie nennen. Die Kunst ist so ein Bereich, die Wissenschaft, weil sie denkt, dass Wahrheit eine Tochter der Freiheit ist. Und natürlich sind es auch die Universitäten in ganz spezifischer Weise. Und das sind Freiheitsräume, die wir bitte in unbedingtester Weise auch in ihrer Transgressivität schützen sollten. Es macht mich sehr unglücklich und es besorgt mich, dass Studenten in dieser Weise derzeit behandelt, auch medial fehl dargestellt werden, weil Universitäten sind klassisch die Räume, die diese Sonderfreiheiten auch haben müssen, weil sie gesellschaftliche Dynamik auf den Weg bringen. Wir haben das in unserer eigenen Republikgeschichte gesehen, und zwar sehr produktiv gesehen, beispielsweise im Jahre 1967, 68.
Ja, aber da gilt wieder die Freiheit der Andersdenkenden. Also dann müssen Sie mal mit jüdischen Studierenden in Deutschland natürlich sprechen, was die für eine Freiheit haben, wenn wir solche Zustände haben.
Das muss
also
ausgemittelt werden,
so, natürlich. Aber das ist die Freiheit aller, die dann Platz haben muss. Und natürlich nicht nur die Freiheit derer, die am lautesten schreien und alles besetzen und sagen, das ist das, was man sagen darf und der Rest nicht. Also da so fair muss man dann schon
absolut
sein.
Ansonsten bin das wäre ich ja die Grundlage des Ganzen. Ja.
Aber da sind wir an einem sehr spannenden Punkt, nämlich die Debatte um Cancel Culture, ne, die wir ja seit einigen Jahren
Sie
führen.
Nehmen wir das Stichwort aus dem Mund, die hätte ich in spätestens 20 Sekunden
jetzt Dammt gesagt. Noch mal, ich sag's nicht mehr, sagen Sie es doch mal. Nein, nein,
man sagt es so gerne.
Genau. Aber es ist, gerade weil wir bei diesem Aspekt sind, finde ich es so interessant. Also seit Jahren ist ja im Zuge der Meinungsfreiheit immer dieses Wort im Schwange. Und es galt ja lange als rechtes Narrativ. Also Rechte sagen rassistische Dinge, sagen sie laut und fühlen sich dann gecancelt, wenn ihnen Leute widersprechen. Und im Moment erleben wir etwas Spannendes, nämlich, dass sich das verschiebt. Dass es plötzlich Leute sind, die aus dem sogenannten progressiven Lager sind, die sich seit dem 7. Oktober gecancelt fühlen. Also Professuren werden abgesagt aus ideologischen Gründen oder Veranstaltungen oder Menschen, die pro-palästinensisch argumentieren, dürfen nicht auftreten. Und jetzt sagt plötzlich dieses Lager, das über Jahre gesagt hat, Cancel Culture, das gibt's nicht, wer wird denn bitte gecancelt, sagt jetzt, ja, so könnt ihr aber mit uns nicht umgehen, dass ihr uns jetzt nicht mehr einladet. Und ich würde jederzeit sagen, niemand soll gecancelt werden. Niemand. Es sei denn, er begeht eine Straftat oder äußert sich jenseits der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ich wäre auch immer dafür, dass diese Leute nicht gecancelt werden wegen ihrer Position, genau wie die anderen. Aber der Punkt ist, man sieht, wie volatil diese Begriffe sind, wie sie sich verändern und wie ein Lager sie für sich instrumentalisiert. Und am Ende ist es, glaube ich, auch ein Ausdruck der Meinungsfreiheit, dass wir über genau diese Fälle sprechen.
Aber genau
und
diese sie deutlich Diskussion machen. Entbehrt ja nicht einer gewissen Komik oder unfreiwilligen Komik. Also zunächst, wer sagt, es gäbe nur zwei biologische Geschlechter, der fängt sich einen Shitstorm im Internet ein. Wer intensiv und überzeugt gendert, genauso. Die jeweilige andere Seite bezichtigt sich dann, das sei ja Sprachpolizei, auch so ein beliebter Begriff, der dann immer wieder eine Rolle spielt. In der öffentlichen Auseinandersetzung, dass diese Befindlichkeiten so eine unglaubliche Rolle spielen, dass man vielleicht auch gar nicht mehr an der Sache diskutiert mit Fakten, sondern wie man sich gerade fühlt und möglichst so fühlt, wie sich die Leute in der eigenen Umgebung, der eigenen Blase auch fühlen. Und dann wird sich gemeinsam schlecht gefühlt und gemeinsam wird dann beklagt, in welcher Situation ist es. Das auch so eine Form der gesellschaftlichen Entwicklung, vor allen Dingen durch die Social-Media-Kanäle erzeugt?
Also mein Eindruck ist immer, dass diese sogenannten Kulturkämpfe, wie sie ja genannt werden, eher Ausdruck einer Generationenverschiebung sind oder eines sich verändernden Diskurses. Dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die Gendern grauenhaft findet und so weiter, das wissen wir. Aber was verbindet sich mit diesem ja eigentlich sehr marginalen Thema? Ja. Was verbindet sich damit? Ich glaube, es ist die Angst vor einem Bedeutungs- und Statusverlust einer bestimmten Generation, die spürt, dass sie in einem bestimmten Moment, nämlich jetzt, möglicherweise sehr schnell sehr viele Gewohnheiten aufgeben muss oder könnte und die darauf allergisch reagiert. Das ist die latent ältere Generation und eine jüngere Generation, die das Gefühl hat, nicht gehört zu werden und die den Eindruck hat, dass viele Stimmen noch nicht gehört werden, sich unter anderem darüber eine Stimme zu verschaffen. Aber ich denke, dass das im Moment ein Kristallisationspunkt eines Generationswechsels ist, in dem eine Generation das Gefühl hat, es schwimmen die Fälle davon und die andere das Gefühl hat, sie wird nicht gehört, weil die Alten zu laut sind.
Markus Söder konnte ja so schlecht schlafen auf diese Gefahr, dass Gendern sozusagen allgemein üblich wird, dass er jetzt ein Genderverbot erlassen hat. Überzieht die Politik da?
Ja, also alle Umfragen belegen ja, dass den allerwenigsten Menschen dieses Thema wirklich ernsthaft am Herzen liegt. Ich glaube, alle, denen das wichtig ist, die reden drüber. Ja, und das sind dann wiederum so viele nicht. Aber ich habe auch immer lange gesagt und gedacht, können wir nicht alle ein bisschen gelassener sein? Kann man nicht sagen, der eine macht so, der andere macht so, ist doch egal. Warum ist das dieser Trigger? Ja, so können wir nicht, jeder redet ja auch sonst, wie er will. Warum nicht dann der eine mit Bindi und der andere nicht? Mittlerweile, und das ist jetzt, Sie haben es eigentlich schon gesagt, Herr Schröder, auch nicht wahnsinnig überraschend, es ist natürlich ein Symbol für was anderes. Ja, es ist ein Trigger, der die Leute herausfordert, weil es um diese Frage geht, für die einen geht es um eine Art von Zugehörigkeit. Ich will nicht mitgemeint sein, sondern ich will selbst dabei sein. Und für die anderen geht es um Verlustängste und alles Mögliche spielt da mit. Also es ist ein wahnsinnig emotionales Thema für die Menschen, die sich auf der einen oder anderen Seite mit viel Schaum vor dem Mund dazu einlassen, ist es ein wahnsinnig emotionales Thema, wo es nicht um das große I geht, sondern wo es um Ängste geht, die darüber hinausgehen. Und insofern ist natürlich mit einem allgemeinen Appell zur Gelassenheit, selbst wenn man es selber so sieht, nicht viel geholfen, ja, sondern das gibt halt in dieser Gesellschaft eine Transformations- und Veränderungsprozesse, die manchen zu schnell gehen und anderen nicht schnell genug gehen.
Ja? Vielleicht und auch damit daran, ist es schwierig. Ich glaube, das kann man von verschiedenen Aspekten beleuchten. Der machtzynische Populismus in einer Maßnahme wie von Herrn Söder, der ist offensichtlich. Er spielt seine Basis an, die ist dadurch erregbar, das bringt ihm Stimmen. Er glaubt auch selber nicht daran, dass das eine Gefahr ist. Das ist einfach nur Machtzynismus und den gibt es. Aber es gibt ein Problem in unserer Subjektivität, nämlich dass Sprache für uns das Medium unseres Ausdrucks ist. Und wenn ältere Generationen einen gewissen Sprachgebrauch erworben haben und man ihnen jetzt sagt, sie sind Rassisten, weil sie einen Sprachgebrauch erworben haben, dann entstehen ungute Gefühle auf beiden Seiten. Und ich glaube, es ist nicht nur Gelassenheit, es ist auch Wohlwollen, das wir brauchen gegenüber Menschen, die eine gewisse Sprachform gelernt haben und sich aus verschiedenen Gründen jetzt nicht umstellen wollen. Denn das ist ein massiver Eingriff in mein Alltagsverhalten, weil ich nämlich mündig bin, weil ich spreche. Und wenn ich jetzt eine ältere Tante, wenn sie sagt, ein Zigeunerschnitte sage, das darfst du nicht mehr sagen, dann erhebe ich mich nicht nur machtvoll über sie, sondern ich sage ihr im Prinzip auch, du glaubst das und das, obwohl ich weiß, dass sie das nicht glaubt. Es ist einfach die Art und Weise, wie sie gewisse Dinge sagt. Und ich glaube, in diesem Bereich brauchen wir einfach wirklich mehr Verständnis und Entspanntheit.
Frau Battenberg, das Gegenteil dieser jetzt hier geforderten Gelassenheit ist ja Rechthaberei. Ist das eigentlich eines unserer Probleme im Land?
Ich würde sagen, ja, tatsächlich. Ich finde schon, dass inzwischen die Diskussion, die Gespräche, die Auseinandersetzungen ganz anders geführt werden, als sie vor ein paar Jahren geführt worden sind. Wir reden immer von einer Verrohrung der Sprache. Wir reden immer davon, Demokraten müssen irgendwie zusammenstehen. Gerade in den letzten Wochen, 75 Jahre Grundgesetz, unterschiedliche Veranstaltungen. Und dann heißt es irgendwie, wir müssen zusammenstehen. Wir können stolz sein auf diese Verfassung. Aber ich würde tatsächlich gerne den Punkt, den Sie gerade hier angesprochen haben, dafür würde ich gerne werben. Ich habe schon den Eindruck, dass auch inzwischen unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Meinungen nicht mehr respektvoll geäußert werden, sondern immer mehr in einem ganz, ganz aggressiven Ton, immer wieder tatsächlich rechthaberisch, immer mehr, indem ich demjenigen vorgebe, was ich glaube, was er zu denken hat. Und das führt natürlich auch, das führt einfach zu einer Zuspitzung von Diskussionen. Ich habe früher immer gesagt, oder das konnte man natürlich auch anhand der Erkenntnisse sehen, als ich bei meiner alten Behörde beschäftigt war, Pöbelei gab es nur aus einer Ecke. So, schauen Sie sich jetzt mal die Diskussionsrunden an. Man giftet sich gegenseitig an, man lässt den anderen gar nicht aussprechen. Bevor man sich das Argument vollständig angehört hat, da widerspricht man schon, weil man dann meint, irgendwie die andere Ansicht ist richtig. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich, das ist eine ganz, ganz schlechte Entwicklung. Das ist eine ganz schlechte Entwicklung. Und deshalb glaube ich auch meinen, ich darf gar nicht sagen, dass, was ich meine, dass es richtig ist, oder ich darf meine Meinung nicht sagen, ohne gleichzeitig sofort in eine bestimmte Schublade sortiert zu werden. Und das gehört übrigens auch mit zur Wahrheit dazu. Wenn bestimmte Dinge gesagt werden, dann wird man sofort dann wieder in die eine Ecke oder in die andere Ecke gestellt. Lass uns doch mal inhaltlich, respektvoll, würdevoll, das habe ich mir heute Morgen gedacht, würdevoll miteinander diskutieren.
Ja, wobei, ich finde das auch, und gleichzeitig, also mir ist es schon passiert, dass ich als irgendwie linksextremistische Sympathisantin und als irgendwie rechtsaußen und irgendwie auch alles dazwischen, also sozusagen, und dann denke ich immer, okay, also der Grad zwischen dem einen Extrem und dem anderen ist in den Augen der Öffentlichkeit sehr, sehr schmal. Und wenn man einmal sagt, die Bezahlkarte für Flüchtlinge finde ich irgendwie gut, und drei Tage später sagt, vielleicht sollen wir uns über Selbstbestimmungsrecht auch nicht so aufregen. Das ist dann gedacht, ja, aber ich weiß gar nicht, wo stehen Sie denn eigentlich und so weiter. Dann denkt man, also erstens gehöre ich keiner Partei an, und selbst innerhalb von Parteien gibt es eine Pluralität. Also das ist schon, und dann muss man aber vielleicht dann auch sagen, als ein Mensch, der wie wir alle irgendwie gelegentlich öffentlich auftreten, dann kann man auch mal mit den Schultern zucken und sagen, ja gut, dann ist es halt so. Für die einen bin ich so, für die anderen bin ich so.
Wenn Sie über den AfD-Parteitag berichten in den sozialen Netzwerken, sind Sie entweder Nazi oder Bolschewik und nichts dazwischen.
Genau. Aber wissen Sie, ich denke, die Spontanidiotie von Facebook-Kommentaren sollten wir nicht als Öffentlichkeit bezeichnen. Das ist ein sehr schmaler, ja,
wobei
sehr
es gibt auch handgeschriebene Leserbriefe.
Ja, das gibt es auch. Zum Beispiel die Kommentare, die auf die Sendungen, die wir machen, sind oft die, dass man sieht, dass diese Menschen die Sendung nicht gesehen haben. Die hauen etwas raus, und das hat nichts mit Öffentlichkeit zu tun. Das ist einfach Ressentimentabladung, und das Öffentlichkeit zu nennen, da würde ich mich doch scheuen.
Wobei es natürlich viele gibt, die das tun. Ich würde gerne bei dem Thema Aggressivität noch bleiben. Also der Todfeind der Satire ist ja die Realsatire. Würde sich die durchsetzen, wären sie arbeitslos. Wie geht Satire mit Aggressivität um in der Gesellschaft? Ist das ein gefundenes Fressen, oder ist das selbst für Sie dann schwierig, das umzusetzen in ihrer Arbeit?
Also das ist alles machbar. Es ist immer die Frage, wie man es macht. Und alles, was tragisch ist, bietet natürlich auch die Gegenseite, und das ist die komische Seite. Es geht dann eigentlich nur darum, es so zu machen, dass es pietätvoll ist. Also keine Witze auf Kosten von Menschen, die es nicht verdient haben. Politiker, die beim Wahlplakate kleben, zusammengeschlagen werden, haben es natürlich nicht verdient, dass man sich über sie lustig macht. Aber man kann durchaus den Satz sagen, es heißt doch eigentlich kleben und kleben lassen und nicht kleben und eine geklebt kriegen. Das ist ein kleines Bonmot. Das ist möglich. Das ist zwar hart, aber es wird der Sachlage gerecht. Und das ist eigentlich immer das Wesentliche, dass man versucht, an diese Grenze nicht zu überschreiten. Aber auch da gilt, und das ist wieder die Kunstfreiheit, die Freiheit der Satire wäre auch die Freiheit zu beleidigen, solange sie auf dem Boden des Grundgesetzes steht, das wir feiern. Auch das wäre in Ordnung, wenn man es anders macht. Das ist dann die Entscheidung des Einzelnen.
Meine Vermutung ist, dass die meisten Beleidigungen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, weil vieles eigentlich gar keine Beleidigung ist, beziehungsweise dass man leicht beleidigt ist.
Ja.
Helene Bobrowski, wie muss die Politik mit dieser Situation eigentlich umgehen? Soll sie da Vorbild sein, oder ist sie da völlig überfordert? Gibt sie gerade ein schlechtes Vorbild ab, dass diese, worunter ja offenbar viele leiden und es beklagen, dass in dieser Weise miteinander umgegangen wird, wie man eigentlich nicht miteinander umgehen sollte, und das sogar als Gefahr für die Demokratie betrachtet?
Ja, ich habe immer Schwierigkeiten damit, Politik als Vorbild anzusehen. Ich glaube, man überfrachtet Politiker und auch Politik, wenn die auch noch, also neben den ganzen Problemlösungen, die sie irgendwie machen sollen, jetzt auch noch irgendwie vorbildlich immer an allen anderen Dinge sein müssen. Wolfgang Kubicki, das ist jetzt vielleicht eine Übertreibung, eine satirische Übertreibung, hat nämlich mal gesagt, jeder, der glaubt, das sind Vorbilder, sollte mal dringend zum Arzt gehen. Insofern, beim Wort Vorbild habe ich ein bisschen Bedenken, aber in der Tat ist es natürlich prägend, wenn man so will, für den Diskurs, kann man vielleicht sagen, wie die Öffentlichkeit streitet und die Politik streitet, so streitet man vielleicht auch zu Hause, weiß ich nicht. Und da ist halt, ja, ist es schwierig, weil wir einerseits, wir haben es vorhin beklagt, irgendwie zu wenig Streit sehen, also zu wenig Auseinandersetzung, diese Angst. Das war bei den Grünen mal eine Zeit lang ganz extrem, dass die auf gar keinen Fall wollten, dass irgendeine Dissonanz nach außen getragen wird und immer nur ein Wording gemacht wurde, was alle runtergebetet haben. Und man dachte, also ihr seid angeblich die Partei mit der DNA des Streits und der Debatte. Ja, davon ist nichts übrig geblieben. Das ist dann in meinen Augen auch nicht gut für eine Meinungsbildung, für eine interne Meinungsbildung. Man muss sich schon so ein bisschen reiben, um nicht nur um Wärme zu erzeugen, sondern auch um ein gutes Ergebnis hinzukriegen. So und andererseits sagen wir immer, die streiten alle zu viel und das ist so schrecklich und das ist alles so destruktiv und es kommt kein Ergebnis daraus und alle sind die ganze Zeit beleidigt. So, ja, auch da ist vielleicht etwas mehr Gelassenheit. Also ich finde, eine echte Diskussion, Austausch von Positionen ist immer richtig und gut. Auch in der Politik sind natürlich Beleidigungen, also auch Kubicki, wieder, um ihn wieder zu zitieren, Vergleiche mit Putin war es, glaube ich, von Robert Habeck und solche Geschichten. Mein Gott, also kann man vielleicht auch aushalten, führen nicht wirklich weiter, ist vielleicht was, was dann den einen oder anderen erheitert und den einen oder anderen beleidigt. Also ich glaube, diese Art, wie politische Diskussionen verlaufen, ist auch ganz oft nicht so authentisch, wie wir das glauben. Also auch so ein Satz von Kubicki ist es nicht, sondern von diversen Pressesprechern, Kommunikationsberatern und vielen anderen gestreamlined. Und deswegen, ja, nicht auch für uns nicht, also sicherlich prägend, weil wir es die ganze Zeit beobachten, aber sicherlich irgendwie kein Vorbild.
Ja. Vielleicht ganz kurz im Anschluss an das, was du gesagt hast, Wolfram, 1991, 1991, Wende und so weiter. Wir müssen natürlich bei den ganzen Debatten, glaube ich, auch sehen, aus welcher Tradition wir kommen. Wir kommen aus einer Tradition der unerträglichen Harmonie. Helmut Kohls Satz, wir sind von Freunden umstellt. Wir glauben ja, wir sind die Sieger der Geschichte, nie wieder wird es Streit geben, der Kapitalismus hat gesiegt, die Demokratie, niemand wird uns mehr widersprechen. Dann kam der 11. September, dann kam der Islamismus, dann haben wir gesehen, da sind verdammt viele Feinde. Dann gleichzeitig die Entwicklung des Internets und plötzlich stehen wir da und sehen, die Welt ist doch nicht so harmonisch, wie wir dachten. Und damit müssen wir jetzt klarkommen. Und jetzt sind wir eben in einer Situation, die vielen Angst macht. Und auf diese Angst reagieren die einen mit Hass, die anderen mit Vernunft und wieder Dritte ziehen sich eben im Moment zurück.
Und wenn ich noch eine andere Tradition mobilisieren darf im 300. Jahr von Kant, wir sind auch in der Tradition der Aufklärung und das Kerngeschäft und die Kerntugend ist der Mut. Der Mut, sich dem Konformismus zu widersetzen, der Mut, selbst zu denken und der Mut auszuhalten, dass man Mist erzählt hat, weil der andere es besser weiß. Ich glaube, das wäre ein Mut, den man aufbringen muss im Sinne der Meinungsfreiheit, dass man sich äußert, dass man nachdenkt und dass man froh ist, wenn der andere einem sagt, dass man falsch lag.
Könnte man auch der Politik ins Stammbuch schreiben?
Also wie gesagt, absolut. Ich würde mir mehr inhaltliche Auseinandersetzungen wünschen und weniger sozusagen Schubladendenken oder zumindest sofort in eine bestimmte Richtung einsortiert zu werden. Ich würde mir wirklich mehr inhaltliche Auseinandersetzungen, mehr Mut auch zu sagen, das hat mich überzeugt. Ich war ganz erstaunt in den letzten Tagen. Es heißt irgendwie, wir müssen alle zusammenstehen, lassen Sie uns diese Verfassung irgendwie gemeinsam verteidigen. Aber immer wieder hört man natürlich zwischenzeitlich, ist zwar ein toller Vorschlag, kommt aber von der Opposition, kann ich nicht unterstützen. Da würde ich mir. Idiotie. Ja, und das muss aufhören, aus meiner Sicht. Das
dann
muss aufhören.
Wir jetzt, ja, wir hören auch auf. Weil wir sind am Ende. Ich bedanke mich bei Philo Bartenberg, bei Helene Bobrowski, bei Wolfram Eilenberger und bei Florian Schröder. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, am Wochenende haben wir in Deutschland Demokratiefest. Samstag ab 12.45 Uhr bei Phoenix Demokratiefest, sowohl in Berlin als auch in Bonn. Anlass sind 75 Jahre Grundgesetz, in anderen Landesteilen 34. Am Sonntag geht es weiter um 14 Uhr. Lange Leihflächen hier aus dem Berliner Spreebogen. Bleiben Sie bei uns.